Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Brauchen Anleger heutzutage überhaupt noch ein klassisches Vermögensmanagement? Das frage ich Martin Fritz, den Chef der ehrwürdigen Fürstfugger Privatbank. Ich bin Heike Bangert. Mit Martin Fritz spreche ich auch darüber, warum er nicht nur der Chef sein, sondern auch am echten Bankleben teilhaben möchte. Tja, und natürlich darüber, was er dabei so macht. Herr Fritz, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen für Focus Money Talks hier in München und an meiner Stelle herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie bei mir vorbeischauen. Ich freue mich schon drauf auf unser heutiges Gespräch.
Sie sind Chef der Privatbank mit einem großen Namen, die Fugger Privatbank. Jakob Fugger war seinerzeit damals der reichste Europäer. Also ungefähr, ja, Sie schütteln ein bisschen den Kopf, aber sowas wie der Mark Zuckerberg des Spätmittelalters. Wo sehen Sie Parallelen, wo sind die Unterschiede?
Ja, also zu vergleichen möchte ich mich nicht, das wäre komplett vermessen. Damals war das Haus Fugger ein Weltkonzern. Jakob Fugger galt als der reichste Mann der Welt, nicht nur Europas, sondern der Welt. Obwohl sein Neffe, der ihm danach gefolgt ist, 1525, noch reicher gewesen sein soll. Aber der Ruf hallt immer noch nach. Nein, wir sind ein mittelständisches Bankhaus. Damals war der Hauptzweck, waren Finanzierungen, man hat Päpste finanziert, man hat Kaiser finanziert, Kaiser Karl V., die Kaiserwahl und ähnliche Dinge. Davon sind wir heute ganz, ganz weit entfernt und wir haben uns einfach nur noch die Vermögensverwaltung mehr oder weniger auf die Fahne geschrieben und insofern hinkt da jeglicher Vergleich. Natürlich sind wir tragen den Namen, die fürstliche Familie ist nach wie vor beteiligt. Und das ist natürlich für uns auch eine Verpflichtung, der Tradition gerecht zu werden, die wir da sehen.
Also der Handel ist gegangen, aber das Bankgeschäft ist geblieben. Ist das vielleicht auch die Tradition, wenn Sie sagen, gibt es da eine Art von Tradition, wie Sie die Geschäfte fortführen? Was wäre das?
Ja, wir haben natürlich eine konservative Ausrichtung. Wir fühlen uns da verpflichtet. Wir haben keine Skandale. Wir legen da großen Wert drauf, nicht unbedingt in der Presse zu stehen. Wir sind da extrem diskret, was das anbelangt. Das wollen auch unsere Kunden haben. Und insofern sind wir relativ unspektakulär unterwegs. Das soll auch so sein und es wird auch so bleiben.
Die Zeiten ändern sich. Also nicht nur seit dem Spätmittelalter, sondern jetzt umso mehr. Die Transparenz im Handel ist gestiegen, die Kosten sind gesunken. Die Frage ist, ich weiß, da falle ich gleich mit der Tür ins Haus, aber die Frage ist schon, brauchen die Anleger heutzutage noch eine aktive Vermögensverwaltung?
Ich glaube ja, das kann ich ganz klar bejahen oder möchte es auch bejahen. Ich glaube, dass gerade die Kunden, die zu uns kommen, Orientierung, Beratung suchen und das möglichst solide, seriös und konservativ. Und daher glaube ich, haben wir Privatbanken, so wie wir, nach wie vor eine große Berechtigung. Das Vermögen in Deutschland nimmt ja nicht ab, sondern wird jedes Jahr größer, steigt deutlich an im Billionenbereich. Und insofern braucht es da nach meiner Ansicht nach wie vor sehr gute und seriöse Berater.
Sie sehen aber schon, und ich hoffe, Sie stimmen mir zu, die Konsolidierung im Markt. Das betrifft jetzt nicht nur die großen Banken, also die Commerzbank ist ständig als Ziel avisiert. Das gilt natürlich auch gerade im Privatbankensegment. Warum sind Sie noch eigenständig?
Das liegt vielleicht an der mangelnden Größe oder an der bestehenden Größe. Wir sind zu klein oder dann auch wieder zu groß.
Also nicht
aber
attraktiv genug.
doch, natürlich schon, aber letztendlich sind wir hochprofitabel. Wir wachsen organisch, das möchten wir auch bleiben. Und wir möchten auch nicht unbedingt uns jetzt per se irgendwas anlachen, was dann hinterher mit Risiken oder Kosten verbunden ist. Da bleiben wir dann lieber einständig. So ist derzeit unsere Strategie. Wir bleiben da an der Seitenlinie und beobachten den Markt.
Nochmal zu den anderen. Was mich wirklich interessieren würde, dieses Geschäft, Sie wissen schon, es hat natürlich was mit Service zu tun, es hat was mit Risikomanagement zu tun, es hat was mit logischerweise Vermögensmanagement zu tun, aber es hat eben auch sehr, sehr viel mit Kosten zu tun. Die Transparenz ist gestiegen, heutzutage lässt sich das Vermögensmanagement doch eben sehr viel einfacher gestalten. Gibt es da tatsächlich was, wo Sie sagen, da müssen wir auch ran oder uns spezialisieren oder die Nische ausbauen?
Ja, letztendlich, wir haben uns auf die Nische schon beschränkt. Die heißt Vermögensverwaltung, ein bisschen auch Finanzierung. Aber letztendlich begleiten wir da in den Dienstleistungen, die wir anbieten, unsere Kunden und optimieren da den Kundennutzen. Wir haben kein Kostenproblem. Wir haben eine sehr, sehr stabile und im Wettbewerb sehr positive oder sehr niedrige Cost-Income-Ratio. Wir haben eine sehr, sehr hohe Profitabilität. Wir haben eine hohe EK-Rentabilität. Wir sind im Grunde überkapitalisiert und wir haben eine sehr hohe Gesamtkapitalrentabilität. Und insofern haben wir jetzt nicht unbedingt die Nöte, die vielleicht andere haben. Und insofern sind wir da ganz entspannt.
Ich habe mir die Bilanz angeguckt, Ich kann das bestätigen. Mhm. Ich möchte trotzdem noch mal ganz gerne wissen, wie machen Sie das?
Das ist ein Erfolgsrezept. Wir beschränken uns natürlich in unseren Dienstleistungen auf die Vermögensverwaltung und dann kommt lange nichts. Wir machen vielleicht dann, ich habe es ja schon gesagt, auch noch Finanzierung für unsere Kunden, da wo es passt, da wo es auch vom Risiko her passt. Sonst halten wir einfach unsere Kosten zusammen. Wir haben eine extrem geringe Fluktuation bei den Kollegen und Kolleginnen. Das zeichnet uns, glaube ich, aus und sonst versuchen wir keine Dummheiten zu machen.
Wenn man es denn mal so einfach sagen könnte, wunderbar. Anderswo sind künstliche Intelligenz, quantitative Strategien, passive Produkte en vogue. Das sehe ich bei Ihnen jetzt gar nicht so. Bedeutet das, Sie machen Ihr konservatives Geschäft, das machen Sie gut und das mit der Zukunft, das machen Sie später?
Nein, Digitalisierung ist natürlich für uns schon ein Wort, künstliche Intelligenz natürlich auch. Wir setzen Digitalisierung da ein, um unsere internen Prozesse zu optimieren, aber letztendlich auch den Kundennutzen zu optimieren. KI sind wir gerade da. Wir haben eine Arbeitsgruppe hier im Haus, die sich um das Thema KI kümmert. Wir wenden das schon an, vom Vorstandssekretariat bis zum Asset Management. Das kann sein von Briefen bis zu anderen Strategien, die wir im Asset Management dann eben mal abfragen. Und das ist schon sehr, sehr interessant, was da rauskommt. Aber wir sind da noch nicht am Ende, ganz im Gegenteil, wir sind am Anfang der Entwicklung.
Abfragen bedeutet aber, Sie haben noch keine quantitative Strategie, Sie bereits...
Nein, das würden wir auch nicht machen, sondern wir setzen das dann ein, schauen uns das an und vergleichen dann, ob es besser ist als das, was wir als unser Handwerk verstehen.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann bieten Sie die Vermögensverwaltung ab 1 Million Einlage an. Also damit bin ich schon mal raus. Warum ab 1 Million?
Ja, das ist nicht ganz richtig. Wir bieten die individuelle Vermögensverwaltung an und unsere Vermögensverwaltung basiert auf Einzeltiteln. Aber wir bieten ab 250.000 Euro eine standardisierte Vermögensverwaltung an und wir haben da 7 Strategien. Von defensiv, also ganz konservativ, bis 100% Aktienstrategie. Und insofern ist da, glaube ich, für jeden Kunden was dabei. Und auch drunter sind wir dann im Bereich ETF-Vermögensverwaltung, haben wir da ein Angebot mit 3 unterschiedlichen Strategie- und Risikogewichtungen. Und ich glaube schon, dass wir da ganz gut aufgestellt sind von der Produktseite her.
Für den ganz kleinen Geldbeutel, ich habe es mir mal angeguckt, die gemanagten Fonds, das sind hauptsächlich Dachfonds, die sind ziemlich teuer.
Ja.
Und ich finde... Das Ergebnis ist auch nicht besonders so, dass man sagen könnte, hier finde ich super attraktiv. Wer kauft die denn?
Ja, wir haben natürlich einen Bereich, der heißt bei uns Haftungsdach und das geht über Vermittler. Die sind natürlich eingeschränkt in der Beratung, in der Produktvielfalt, insofern keine Einzeltitelvermögensverwaltung, sondern eben Fondsprodukte. Das ist eine ganz dezidierte Auswahl und mit einem Chancen- und Risikoverhältnis und deswegen ist dann natürlich Vergleich mit irgendwelchen Marktführern im Fondsbereich, der hinkt da. Das ist ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Dieses wird vertrieben, dieses ist ein stabiles Geschäft. Natürlich sehen wir die Kostenseite und sind gerade dabei, auch neue Produkte nachzuschieben, die da einen deutlich höheren Kundenvorteil haben.
Es wäre ja möglich, eben nicht in Fonds zu investieren, sodass man eben einen teuren Dachfonds kreiert. Die haben die Vermögensverwaltung quasi in der Hand, sondern selbst ein Abbild auch für Anleger mit etwas kleinerem Geld.
Ja, da sind wir auch gerade dabei. Da sind wir gerade dabei, das umzubauen. Unsere Fondspalette, und da ist auch der Weg dahin. Das ist ganz klar. Es müssen nicht ETFs sein, aber es können gut aktiv gemanagte Fonds sein. Wir tun das teilweise selber. Ich betreue auch bei mir eine Vermögensverwaltungsstrategie und die gibt es auch in einem Fondsmantel.
Die gucken wir uns gleich nochmal an und wir sprechen nochmal über die Strategie. Aber lassen Sie uns, Sie hatten das Thema ETF schon genannt, lassen Sie uns ganz kurz nochmal auf das gucken, weil jüngere Leute, noch jünger als wir beide, das gibt's. Die investieren eben auch sehr gerne in ETFs, weil der Markt ist transparent, das ist total einfach. Sie können für relativ wenig Geld an den Kapitalmärkten partizipieren.
Absolut, das sehe ich auch so. Auch meine Söhne tun das in der ETF-Fonds. Das ist modern, das ist relativ einfach. Das ist, sagen wir mal, ein smartes Produkt von der Kostenseite her. Ob es dann unter den Strich langfristig das Richtige ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Also diese Self-Directing-Produkte, wo man sagt, wo man immer liest in der Presse, der und der ETF muss es einfach sein, weil der einfach der günstigste ist mit 0,2, 0,3. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das zum Schluss dann das Glückseligmachende ist. Und wenn ich sehe, es gibt ja, der in Rente gegangen ist, einen Finanzjournalisten bei einer großen deutschen Tageszeitung, der ein Wunderportfolio aufgestellt hat und ich tracke das dann auch über viele Jahre. Und wenn ich dann sehe, was dann letztendlich als Wunderportfolio rauskommt, dann habe ich vielleicht viel eingespart auf der Kostenseite, aber letztendlich zu wenig aus den Chancen gemacht, die Märkte geboten haben in den letzten Jahren.
Na gut, aber wir sind uns, glaube ich, schon einig, dass die Mehrzahl der aktiven Managers auf Dauer nicht schafft, Indizes zu schlagen, den MSCI World, den S&P 500. Bei dem DAX ist es derzeit nicht möglich. Das hat auch technische Gründe, schwierig, gar keine Frage, ist schwierig möglich. Aber nichtsdestotrotz, ja, wenn Anleger gucken und sagen, hey, warum soll ich eigentlich noch einen deutschen aktiv gemanagten Aktienfonds kaufen, wenn die den DAX eh nicht schlagen? Ja?
Ja, wenn das so ist, ganz klar, muss ich sagen, dann ist es so. Nur man darf wirklich nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Dass es 1:1 abgebildet wird, ein aktiv gemanagter Fonds und ein DAX-ETF, ist relativ selten. Meistens sind es ja irgendwelche Sonderthemen, die dann noch gespielt werden oder irgendwelche unter Marketing-Gesichtspunkten besondere Themen. Und da klafft natürlich dann eine Lücke zu einem, vor allem in einer Ex-Post-Analyse, zu einem reinen DAX-ETF oder MSCI World oder Ähnlichem. Insofern, da ist es nicht immer alles vergleichbar.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, bevor wir jetzt gleich auf das Marktumfeld kommen, dass Sie schon ein bisschen gesehen haben, dass Sie die Vermögensverwaltung auch in die Zukunft führen müssen.
Nein, das ist natürlich ganz klar. Das ist eine Herausforderung des Marktes. Der stellen wir uns ganz bewusst. Wir öffnen unser Produktportfolio auch in die Richtung und letztendlich bieten wir das an, was unsere Kunden wollen. Das geht vom ETF bis zu einer ganz individuellen Vermögensverwaltung, die extrem sportlich unterwegs ist.
Dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Lassen Sie uns mal ganz kurz aufs Marktumfeld gucken. Letztlich frage ich manchmal Leute, sage ich, wann haben Sie denn zuletzt oder wann hast du zuletzt an Donald Trump gedacht? Und dann lachen die und sagen, heute Morgen, gestern, heute. Er ist angetreten, unsere Welt in Unordnung zu bringen. Was ist das Gute, was ist das Schlechte daran?
Donald Trump agiert komplett erratisch, aber er ist darin berechenbar. Und das ist das Gute wie das Schlechte. Und ich glaube, alle Irritationen der Märkte werden früher beendet sein als die Präsidentschaft von Trump. Und deswegen bin ich da nicht allzu pessimistisch. Natürlich ist er ein Spieler, es ist eine Spielernatur, der viel Aufhebens machen möchte jetzt mit den Zöllen und ähnlichen Dingen. Aber er rudert ja auch immer wieder zurück. Und das werden wir sehen auch noch bei anderen Themen. Das werden wir sehen auch beim Thema Ukraine. Und insofern ist die Aufregung, die da ist, die ist zwar auf den ersten Blick berechtigt, aber ich glaube nicht, dass uns das umwerfen wird hier in Europa.
Also wir werden nicht zu einem Handelskrieg kommen. Die Chinesen haben natürlich auch Dinge angeboten. In der EU werden auch Gegenzölle erdacht. Könnte es früher oder später doch zu einem Handelskrieg führen? Ich oder glaub, Sie sagen, Trump rudert zurück und nein, passiert nicht?
Man muss gegen Trump mit breiter Brust antreten. Nur das würde er akzeptieren, alles andere glaube ich nicht. Und dann, wir sind in Europa 250 Millionen Einwohner oder noch mehr, fast 500 Millionen mehr als in Amerika. Und insofern können wir, glaube ich, auch mit einer breiten Brust antreten, die Chinesen ohnehin. Und insofern glaube ich, dass die Maßnahmen, die ja auch den USA schaden oder jedem Einzelnen schaden, ihn dann zur Vernunft bekehren werden. Und ich glaube, das ist jetzt ein Strohfeuer, das er entzündet hat. Das war erwartbar, das war auch angekündigt. Aber es wird uns nicht langfristig beschäftigen.
Europa steht unter Druck und noch mehr Deutschland. Dieses Geschäftsmodell Made in Germany ist deutlich unter Druck gekommen. Was würden Sie jetzt sagen, was muss die neue Bundesregierung alles tun? Ich weiß, wir könnten jetzt ewig reden, so viel Zeit haben wir nicht, aber lassen Sie uns vielleicht einfach die wichtigsten 5 Punkte nennen. Was muss passieren, damit hierzulande das auch wieder erfolgreich wird und wir nicht das dritte Jahr in Folge die Rezession fortschreiten?
Ja, das ist natürlich sehr viel nicht passiert in den letzten 3 Jahren, angefangen vom Bürokratieabbau, ganz im Gegenteil. Das, was auch uns als Banker beschäftigt, was aus Europa kommt, ist schon fast eine Gängelung und optimiert nicht unbedingt das Geschäftsmodell, auch wenn Regulatorik Sinn macht. Aber und alles andere, was die Wirtschaft bewegt, von Subventionsabbau und Ähnlichem, da muss man mal drüber nachdenken. Und ich glaube auch beim Thema Arbeitsmarktregulierung muss man auch mal zurückrufen. Bürgergeld, das sind lauter so Themen, die uns nicht stärker gemacht haben als Land. Ganz im Gegenteil, sie haben uns letztendlich in eine wenig ausgeglichene Balance befördert.
Das wird ja vielleicht noch nicht reichen, um tatsächlich den Wirtschaftsaufschwung zu entfachen. Wie könnte man schneller Wachstum generieren? Also die Probleme, die Sie angesprochen haben, das ist natürlich grundlegend, aber...
Nein, Sie müssen natürlich Investitionsförderung anstoßen. Das ist ganz wichtig. Gestern gab es ja schon in der Auseinandersetzung zwischen Merz und Scholz diverse Anstöße dazu. Man muss überhaupt dann auch die Bepreisung der Energie nochmal darüber nachdenken. Was ist da möglich? Was macht da Sinn? Wo führt da unser Weg dahin? Und das ist das A und O.
Das einzige Pfund, womit wir, nicht das einzige, aber eines der Pfunde, mit denen wir offensichtlich wuchern können, ist eben die vergleichsweise geringe Verschuldung im Vergleich zu anderen Staaten. Die Schuldenbremse, sind Sie denn der Meinung, dass sie eingehalten werden sollte oder modifiziert werden sollte?
Ich meine, aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation muss die modifiziert werden, das ist ganz klar. Wir haben eine Verschuldung von 60% des Bruttoinlandsprodukts. Alle anderen Länder um uns herum und Amerika haben eine doppelte Verschuldung. Insofern glaube ich, ist da Luft nach oben und in der Situation, wo wir sind, müssen wir das einsetzen. Das ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können und dieses gilt einzusetzen. Wir müssen jetzt nicht unsere Staatsschulden verdoppeln, aber letztendlich waren wir ja schon mal drüber in Richtung 70% oder 80%, aber das wäre für mich in der derzeitigen Situation absolut notwendig, da Zeichen zu setzen.
Es ist ja die Frage, bleibt die Wirtschaft zu schlecht oder sind wir an dem Konjunkturzyklus sowieso an dem Punkt, mehr Wachstum auch wieder generiert wird, auch in Europa und eben auch in Deutschland?
Wir sind im Konjunkturzyklus eher unten und insofern muss da investiert werden, muss befeuert werden. Wir haben natürlich eine hohe Abhängigkeit von der Automobilindustrie. Da muss mal drüber nachgedacht werden, ob da alles sinnvoll war, Verbrenner aus und so weiter im Jahr 35. Ich halte das in der derzeitigen Situation absolut nicht für sinnvoll, dass wir zwar Verbrennerautos herstellen, aber für andere Märkte, nur nicht für Deutschland. Und dieses limitiert uns ja zum Beispiel auch, was Wachstum anbelangt. Und da gilt es letztendlich anzusetzen.
Eine Irritation, die viele hatten, eben auch in dieser besagten Debatte, war, dass das Wort Klimaschutz überhaupt nicht vorkam. Bedeutet das, wir haben ein Ziel aus den Augen verloren? Sie sagten jetzt auch, Verbrenner sollte doch wieder verlängert werden. Das führt mich ein bisschen zu dieser Frage. Wie wollen Sie die CO2-Ziele, die ja gesetzt sind, wenn wir es auch noch mal um 5 Jahre nach hinten verschieben, dann sind wir auf der europäischen Linie. Aber wie will man das einhalten?
Also Klimaschutz ja, absolut. Keiner ist da dagegen, nur mit Augenmaß. Und ich glaube, eine Verschiebung um 5 Jahre macht durchaus Sinn. Wir müssen nicht da immer führend sein und nicht immer die Vorzeigeschüler sein in Europa, was wir sein wollen, auch in vielen anderen Ländern, auch bei der Regulatorik. Dieses hemmt einfach Deutschland. Und das muss ja nicht sein, der Effekt, den Deutschland dadurch bezweckt, ist relativ gering, ist übersichtlich. Und insofern, aufgrund der Situation, sollte man mal darüber nachdenken, ob das nicht auch eine Aufweichung dieses Themas durchaus Sinn macht. Klimaschutz, absolut notwendig. Windkraft, alles was Solarenergie, absolut weitermachen, aber mit Augenmaß.
Lassen Sie mich mal auf die Börse kommen. Sie sagten, Sie managen selbst eine Strategie. Lassen Sie uns damit anfangen. Ich hatte ja schon gesagt, gibt es dann möglicherweise ein Comeback für die europäische Wirtschaft? Dann die Frage, die da angrenzen muss, gibt es natürlich ein europäisches Comeback für europäische Aktien auch, die ja seit Jahren den US-Aktien hinterherhinken, zwar durchaus ansteigen, keine Frage, deswegen sieht man es manchmal nicht, aber trotzdem eben sehr, sehr weit zurückbleibt. Sehen Sie so ein bisschen vielleicht auch so einen Systemwechsel?
Ich glaube, das muss man differenzieren. Da, wo Europa Chancen hat, ist im Bereich nach wie vor IT, auch IT, im Bereich der Financials, im Bereich der Biotechnologie, im Bereich der Kommunikation. Und das sind so auch für mich die Schwergewichte in Europa, wo man investieren kann oder auch in Deutschland auch noch tut, auch wenn es dann nur eine Handvoll von Unternehmen sind, die da in Frage kommen. Aber die haben die Zukunft noch vor sich.
Was sind die Treiber am Aktienmarkt? Bilden die Unternehmensgewinne das auch ab, was wir an den Kurssteigerungen gesehen haben?
Ja, aus meiner Sicht ja. Für mich ist es ganz entscheidend, wenn ich ein Unternehmen betrachte, ist nicht nur die Marktposition, die exzellent sein muss oder die Führung des Unternehmens, sondern es muss letztendlich auch das Gewinnwachstum sein. Auch die Einschätzung in den Prognosen über dieses Wachstum ist für mich ganz wichtig, da eine Entscheidung zu treffen, ob ein Unternehmen bei mir in Einzug findet in die Strategie oder nicht.
Bedeutet, wenn einmal die Zahlen verfehlt, die Erwartungen verfehlt werden, dann stellen Sie das Unternehmen schon raus oder kommt es erstmal auf die Beobachtungsliste?
Nein, wir sind da sehr, sehr konsequent. Ich sage immer, das ist ein High-Conviction-Portfolio, das wir haben, eine Überzeugung. Und der Wert, den wir heute nicht mehr reinkaufen würden, der fliegt dann raus. Also es ist sehr konsequent gemanagt. Das ist ein Portfolio mit derzeit 27 Werten. Es ist ein Large-Cap-Portfolio, nur große Werte ab 50 Milliarden Marktkapitalisierung und eine ganz festgelegte Heuristik. Und es ist natürlich schon getrieben vom Momentum der einzelnen Aktien. Und wenn da die Luft rausgeht in der positiven Entwicklung, dann wird der Wert ausgewechselt.
Ich frage trotzdem nochmal, also bei einer einzigen Quartalsenttäuschung oder ja, ist das dann doch ein bisschen unterschiedlich gehandelt? Also Sie dann sagen, wir differenzieren.
Ja, das schauen wir uns dann schon im Einzelfall an, aber letztendlich entscheiden dann Kriterien wie zum Beispiel das Momentum, 30 Tage, 250 Tage, die relative Stärke zum Markt, wie wir den Wert in Zukunft betrachten und ob wir den noch bei uns im Portfolio haben wollen.
Ist 27 eine bestimmte Zahl oder hat sich das jetzt mal so ergeben?
Nein, das sollte eigentlich eine Zahl sein zwischen 25 und 30. Das kann man ganz gut beobachten. Ich halte nichts davon, was wir teilweise sehen bei Wettbewerbern, ein Depot mit 100 Werten drinnen. Das ist aus meiner Sicht viel zu viel. Entweder man hat eine Meinung zu einem Wert und dann muss man da auch investieren oder man hat ihn nicht. Aber sich da zu weit zu diversifizieren bringt auch nichts. Es begrenzt dann nur die Chancen.
Ich habe also gesehen, Sie haben viele Finanzwerte drin, das ist übergewichtet. Sie haben viel IT, hatten Sie schon gesagt, und Kommunikation. Übergewichtet, Sie haben ganz wenig Zyklik, Sie haben ganz wenig Industriewerte. Das mag ja vielleicht für die letzten zwei Jahre ganz gut gewesen sein, aber ist es das auch für die nächsten zwei Jahre?
Ich sehe da im Moment keine Änderung. Sie haben es ja auch gesehen, wir haben ein Schwergewicht in Amerika, ungefähr 2/3 ist Nordamerika, auch 2 Werte in Kanada und der Rest ist dann Europa und die Hälfte von ungefähr ist Deutschland und da werden wir auf Sicht nichts ändern.
Also bedeutet, Sie hoffen auf ein Wirtschaftscomeback, aber Sie glauben gar nicht daran.
Ja, Sie haben es ja auch gesehen, wir haben zurzeit keine Automobilwerte. Wir haben auch keine Rüstungswerte, das ist mir jetzt viel zu politisch. Wir haben auch keine Rohstoffwerte drin und ähnliche Dinge, die gehören da nicht rein in das Portfolio, erfüllen nicht die Kriterien, die wir an dieses Portfolio anlegen.
Dass dieses Portfolio keine Nebenwerte hat, das versteht sich von selbst, wenn Sie sagen, Sie investieren nur in Large Cap. Aber trotzdem möchte ich mal die Frage stellen, wenn Sie sagen, Zyklik, daran glauben wir nicht, dann offensichtlich auch nicht an Nebenwerte, zumindest nicht wie die in Deutschland in diesen Bereichen
sind. Nein, nicht unbedingt. Nebenwerte, also wenn man mal reingeht in den Nebenwert, muss man auch wieder rauskommen und zwar schnell, ohne dass man da großartige Schwankungen dann hervorruft. Und deswegen beschränken wir uns wirklich auf Large Caps, auf solide finanzierte Unternehmen mit einer soliden Marktposition und deswegen scheiden Nebenwerte auf jeden Fall aus. Es kann sein, aber in der Regel, und das hat ja auch die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, ist man mit Nebenwerten nicht unbedingt gut gefahren.
In den letzten Zeit nicht, aber umso günstiger sind sie. Man könnte ja dann daraus folgern, also nicht nur, aber auch, dass sie in die Zukunft hin attraktiv und chancenreich sind.
Das könnte durchaus sein, aber da muss schon noch einige Zeit vergehen, damit sie unsere Kriterien erfüllen. Ich bin nicht der Value-Investor, der nach unterbewerteten Aktien sucht, sondern derjenige, der Werte sucht, die ein positives Marktmomentum haben. Und insofern ist mein Ansatz ein anderer als Warren Buffett, wobei das auch sehr vermessen ist zu vergleichen, aber der Investitionsansatz ist ein anderer. Nur die Strategie, die ich vertrete und die wir fahren, ist 100% Aktien long. Wir fahren keine Absicherungen und sind immer voll investiert.
Dann lassen Sie uns über eben Aktien long, eben genau diese ganz großen sprechen, die ja immer in Gefahr laufen, zu teuer zu sein. Beispielsweise Nvidia, beispielsweise die anderen großen Tech-Werte oder auch auch eine Novo Nordisk hierzulande oder LVMH, vielleicht auch eine SAP. Also wann sagen Sie, jetzt ziehen wir aber die Notbremse, weil SAP ist uns mit einem KGV von 50 zu teuer geworden?
Also nehmen wir mal das Beispiel Novo Nordisk. Novo Nordisk haben wir nicht, sondern wir haben Eli Lilly. Eli Lilly hat mehrere Produkte, Nordisk nur eins oder eineinhalb und insofern extrem anfällig. Und deswegen von der Marktposition her, auch wenn Novo Nordisk mal das teuerste Unternehmen Europas war, spielt es für uns keine Rolle. Wir haben Novo Nordisk nicht und da muss viel passieren, dass wir es aufnehmen. Also Eli Lilly ist der bessere Wert aus unserer Sicht. Die Marktentwicklung hat es ja auch gerechtfertigt, hat es auch gezeigt. Und selbst LVMH ist bei uns nicht mehr im Portfolio drin. Eine Hermes sehr wohl. Hermes hat eine völlig andere Marktposition als LVMH. Wir hatten früher mal eine Ferrari drin als einzigen Autowert, aber das ist eher im Luxusbereich gewesen. Aber dem ist jetzt auch so die Luft ausgegangen. Das heißt, das Momentum ist einfach abgesackt. Und das ist dann für mich der richtige Zeitpunkt, eben die Gewinne zu realisieren und in andere Unternehmen zu investieren.
Und lieber in SAP investieren, die haben ja Momentum, oder lieber in Oracle, die haben es auch und die sind ja immerhin auch noch bei Stargate.
Nein, wir sind investiert in SAP, wir sind investiert in Nvidia, wir sind investiert in Microsoft, wir sind investiert in Alphabet. So, und dann reicht es eigentlich dann auch schon. Und Sie haben ja schon gesagt, wir sind da sehr, ich will nicht sagen überinvestiert, aber wir haben schon einen Investitionsschwerpunkt im Bereich IT. Das reicht dann auch. Irgendwann wollen wir das auch nicht. Und jeder Wert hat bei uns ein Gewicht im Gesamtportfolio zwischen 3% und 5%. Und dann müssen wir was anderes dann rausgeben. Und das tun wir dann nicht.
An dem Tag, als Nvidia 17% gefallen ist wegen DeepSeek. Waren Sie da sehr geschockt oder nicht?
Nein, das haben wir ja schon die letzten Jahre öfters mal mitgemacht und insofern können wir uns da zurücklehnen. Es ist ein Portfolio natürlich, was eine gewisse Schmerzunempfindlichkeit verlangt bei einzelnen Kunden, aber es hat sich noch keiner beschwert bei mir.
Okay, aber die rufen auch nicht an?
Nein, nein.
Die wissen, nein,
die wissen, das ist so und wir stehen das durch und hat es ja auch gerechtfertigt, das Ganze. Und letztendlich, wenn man schon länger dabei ist in dem Portfolio, dann hat man ja so hohe Gewinne drauf, dass man auch mal einen Rückgang von 10% oder 20% verkraften muss. Das muss man aus abkönnen. Nur solche Investoren sind da dafür geeignet, für diesen sportlichen Ansatz.
Bei einem momentumgetriebenen Portfolio, wie lange dauert das, bis Sie so einen Paradigmenwechsel innerhalb des Marktes auch in Ihrem Portfolio wiederfinden?
Das kommt auf die Werte an, das kann ich Ihnen gar nicht so aus dem Stegreif sagen.
Welche Werte? Wir hatten über Tech gesprochen. Mhm. Ich hatte schon gesagt, Finanzwerte haben sicherlich von den Zinsen profitiert.
Ja.
Welche Werte oder welche Sektoren erachten Sie noch als attraktiv?
Also ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, Kommunikation, da ist auch eine Telekom dabei. Es gibt auch in Amerika einige Werte. Wir haben aber auch Biotech, ist für mich nach wie vor wichtig, in dem Bereich oder Health, in dem Health-Bereich investiert zu sein.
Aber die hatten ja kein Momentum in den letzten
Jahren. Wenn Sie sich so Boston Scientific anschauen, eine Intuitive Surgical, die haben sehr wohl Momentum. Und da liegt man auch noch richtig und glaube, das hat sich bewährt.
Bedeutet, Sie finden auch innerhalb der Sektoren, die nicht so gut laufen, Aktien mit entsprechendem Momentum?
Ja, das ist das Gang und Gäbe. Alles andere scheidet aus.
Was macht die so attraktiv? Also Sie haben ja schon gesagt, die haben solide Bilanzen und. Also was, aber irgendwas anderes muss es ja doch noch sein.
Ja, letztendlich ist ein interessantes Produktportfolio. Und es kann eine Allianz haben, eine Marktposition oder ein Produktportfolio, eine Boston Scientific, eine Intuitive Surgical. Das ist einfach für mich interessant als Investor. Und das überzeugt mich dann auch. Und ich glaube auch, dass dann die Produkte dieser Unternehmen in Zukunft noch stärker nachgefragt werden.
Was hat Sie bewogen, das Vermögensmanagement weiterzumachen? Sie könnten ja auch einfach nur der Chef sein. Hier haben Sie diverse Filialen, treffen sich mit interessanten Leuten, lassen sich die Geschichten erzählen und laden alle hübsch zum Essen ein.
Ja, das ist eine witzige Geschichte. Letztendlich haben wir ja einen sehr, sehr engen Kontakt auch mit meinen Portfolio-Managern und wir sitzen immer wieder zusammen und schauen uns diversen Portfolien an. Und dann haben wir mal darüber gesprochen, dass wir eigentlich kein klares 100% Aktienportfolio haben, 100% long. So, und dann haben wir gesagt, was haben wir, schauen uns mal die Kundenportfolio an. Und da ist es dann aufgefallen, dass ich und meine Familie da ein Portfolio haben oder mehrere Portfolio haben, die diesen offensichtlich meine Portfolio-Männer durchaus überzeugt haben. Und da kam es dazu. Und das war letztendlich ein Family und jetzt ist es Family and Friends. Und jetzt haben wir es geöffnet, auch für Kunden. Und insofern ist es schon eine lustige Geschichte. Und insofern fühle ich mich natürlich verpflichtet, da weiterzumachen, mit zwei Kollegen hier im Hause und das ist schon ein sportliches Unternehmen, was mich extrem reizt.
Also das Kompetitive muss irgendwie auch sein, ansonsten ist man von diesem Markt abgehoben,
ja, ist das so? Nein, das ist ja sonst. Nur Chef zu sein, ist mir zu wenig.
Wunderbar. Tja, was für ein Glück, wenn zufälligerweise das Depot des Chefs am besten läuft. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass andere sich gerne aufs Chefsein zurückziehen und das Geldmanagen lieber ihren Spezialisten überlassen. Da steht man eben nicht ganz so im Schaufenster. Damit sind wir am Ende der 90. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.